Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt die Susanne Fritz. Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Bei uns geht's heute um islamfeindliche Sprüche eines buddhistischen Lehrers. Der Oberste Gerichtshof in Wien stellte fest, dass der dänische Lama Ole Nydahl Muslime in einem Vortrag pauschal verunglimpft hat. Diskussion um Suizidbeihilfe. In der evangelischen Kirche streiten Theologen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts darüber, wie die Kirche künftig mit Suizidwilligen umgehen sollte. Und digitales Denkmal. Die Aarhusen Archives digitalisieren alle Dokumente des bedeutenden Archivs über Verschleppte und Verfolgte des Nationalsozialismus. Jeder kann dabei mithelfen. Mitgefühl, Freundlichkeit und Gleichmut sind unentbehrliche buddhistische Tugenden auf dem Weg zur Erleuchtung. Umso mehr sind Buddhisten im Westen über Äußerungen des dänischen buddhistischen Lehrers und Lamas Ole Nydahl erschrocken. Der Oberste Gerichtshof in Wien stellte jetzt fest, dass Nydahl in einem Vortrag pauschal Muslime verunglimpft hatte. Fast 4 Jahre dauerte der gerichtliche Streit zwischen Lama Ole Nydahl und dem Buddhisten Peter Riedl aus Wien. Riedl hatte die rechtsradikale Position Nydahls in einem Internetblog der Zeitschrift Ursache-Wirkung kritisiert. Doch Nydahl bestritt, Muslime pauschal herabgesetzt zu haben. Mechtit Klein fasst zusammen, was das Wiener Urteil bedeutet.
Der buddhistische Lehrer Lama Ole Nydahl fällt schon seit Jahren mit abwertenden Aussagen über Muslime und den Islam auf. So sagte er zum Beispiel an einem Vortrag am 23. März 2016 vor tausenden Anhängern in Kassel:
Ich kann euch sagen, zu viel Islam und unsere Freiheit ist weg. Die greifen erst die Frauen an, das wisst ihr ja, nicht? Klitoris ab und so weiter und all die anderen Sachen, nicht, die mit den Frauen gemacht werden. Und dann kommen all die anderen Sachen, nicht? Dass sie geschlagen werden, dass 12-jährige Mädchen mit 60-jährigen Nachbarn verheiratet werden und all die verschiedenen Sachen da, nicht?
Auf eine Frage aus dem Publikum bei derselben Veranstaltung, ob Nydahl der Meinung sei, dass alle Flüchtlinge oder nur radikale Moslems abgeschoben werden sollen, antwortete er:
Ich meine vor allem Moslems. Ich meine Leute, die lernen, das zu tun, was wir nicht wollen. Die anderen sind vielleicht ein bisschen unglücklich und haben Fehler und so weiter, nicht? Aber wer dem Koran folgt, der ist nicht genießbar in einer modernen Gesellschaft. Das ist er nicht. Er ist nur darauf aus, die Sachen auszunützen, unterdrückt die Schwachen. Er kriegt keine ordentliche Ausbildung und so weiter, nicht? Und alles geht runter. Die sind alle eine Belastung, diese Leute.
Der Däne ist der Star der Diamantweg-Buddhisten. Wenn er spricht und nicht gerade eine Pandemie Großveranstaltungen unmöglich macht, sind volle Säle garantiert. Seinen zahlreichen Zuhörern empfahl der Lehrer bei diesem Vortrag in Kassel, die Partei AfD zu wählen. Und an späterer Stelle ergänzte Nydahl, dass Merkel eben die Leute aufgenommen habe, die sonst keiner haben wolle. Später behauptete er, dass Muslime unter anderem ungebildet seien und ihre Kinder und Frauen schlagen würden. Einige buddhistische Blogger oder auch Medien wie die Allgäuer Zeitung, die solche oder ähnliche Äußerungen öffentlich kritisierten, erhielten Post von Nydahls Anwalt. Doch nun hat der oberste österreichische Gerichtshof die Auslegung einer kritischen Stimme gegen Nydahl bestätigt, nach einer fast 4-jährigen gerichtlichen Auseinandersetzung. In der Urteilsbegründung heißt es, Ole Nydahl ziele, Zitat, mit seiner Kritik sehr wohl auf die Religion des Islam als solche sowie auf Muslime in ihrer Gesamtheit und nicht bloß auf radikale Gruppierungen. Eine Differenzierung fehle weitgehend. Begonnen hatte der Rechtsstreit, nachdem Peter Riedl in seinem Blog schrieb, Nydahls Aussagen über den Islam empfinde er als verunglimpfend. In seinem Blog hatte er außerdem eine Zeugin zitiert, die die Äußerungen des Meisters auf der Veranstaltung in Kassel mit eigenen Worten wiedergab. Riedl war Präsident der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft und Herausgeber der buddhistischen Zeitschrift Ursache-Wirkung. Nach seiner Kritik meldete sich Nydahls Anwalt.
Im August 2017 hat mir der Anwalt vom Ole Nydahl geschrieben, ich soll eine Unterlassungserklärung unterschreiben. Das habe ich nicht gemacht und bin dann 2 Monate später geklagt worden.
Und darum geht es in dem Streit. Lama Ole Nydal klagte auf Unterlassung und Widerruf von Äußerungen, die er als unwahr und verleumderisch bzw. als ehrenbeleidigend ansah. Riedels Zeugin hatte das Gehörte zusammengefasst. Demnach hatte Nydal auf dem Vortrag unter anderem gesagt, dass Menschen, die aus Ländern mit islamischer Kultur stammten, ungebildet seien und ihre Frauen schlügen und deutsche Frauen belästigten. Peter Riedel wehrte sich juristisch. Nydal hielt dagegen. Diese Aussagen seien so nicht gefallen. Mehrere Gerichte in Deutschland und Österreich beschäftigte Lama Ole mit seinen Klagen gegen den Blogartikel. Am Ende kam heraus, dass die von Nydal im Vortrag getätigten Äußerungen im Blogartikel im Kern richtig wiedergegeben worden sind. Nydal unterlag also in diesem Rechtsstreit. Der oberste Gerichtshof in Wien hatte auch die Revision des buddhistischen Lehrers Ole Nydal zurückgewiesen. Peter Riedel begründete seine Hartnäckigkeit so.
Mir ging es darum, dass wir in einer ganz komplexen und schwierigen Zeit leben und es ja wirklich ganz viele Probleme mit dem Islam gibt. Und da Ole Nydal immer ganz undifferenziert gegen Muslime Aussagen macht. Und nun ist ja gar keine Frage, dass es im Islam viele Probleme gibt. Es gibt die salafistischen Prediger, es gibt den IS und ganz, ganz viel, ist gar keine Frage. Dass es aber in einer Zeit wie dieser nicht gut ist, wenn man das umlegt und jetzt pauschal alle muslimischen Bürger damit diffamiert. Nur dagegen habe ich mich gewehrt.
Peter Riedel wünscht sich von einem buddhistischen Lehrer einen differenzierten Blick auf andere Religionen. Erst recht von einem prominenten Lehrer wie Nydal, der so viele Anhänger im Westen habe. Es sei ihm überhaupt ein ethisches Anliegen gewesen, sagt er.
Ole Nydal ist ja nicht nur ein sehr bekannter Lehrer, er hat angeblich bis zu 70.000 Schüler und Schülerinnen und das glaube ich auch. Und ich habe ja auch mit vielen gesprochen, das sind unglaublich engagierte, nette Menschen, die wirklich ein großes Interesse am Buddhismus haben. Ich habe erst heute wieder mit einem Buddhisten gesprochen, der ein Anhänger vom Ole Nydal ist und der ist natürlich sehr betroffen, dass da ein Konflikt um seinen Meister ist.
Aber die allermeisten Anhänger des tibetisch-buddhistischen Diamantwegs stünden fest hinter ihrem Lama Ole Nydal. Egal, was er sagt.
Er gilt als erleuchteter Meister, als erleuchteter Bodhisattva im Buddhismus, als ein einmaliger Mensch. Und alles, was Ole Nydal sagt und tut, ist sakrosankt. Und dann gibt es ein paar kritische Zuhörer immer wieder, die das irritiert, seine islamfeindlichen Aussagen. Und die kommen dann nicht mehr und die treten aus.
Grundsätzlich fürchtet Peter Riedel, dass die islamfeindlichen Worte des dänischen Lamas in der Diamantweg-Gemeinschaft Früchte tragen und sich diese Buddhisten von einem friedlichen Miteinander der Religionen in der Gesellschaft abwenden.
Es geht darum, dass Menschen, die zum Buddhismus kommen, die buddhistische Meditation lernen, in einem Vortrag von einem buddhistischen Lehrer innerhalb buddhistischer Vorträge hören, dass Muslime ihre Frauen schlagen und ungebildet sind. Und das ist der Kernpunkt des Ganzen, dass man es in dieser generalisierten Form nicht sagen kann, weil das zu einem Konflikt, quasi zum Kampf der Kulturen kommt.
Doch woher stammt diese Kampfrhetorik des westlichen Lama in seiner tibetisch-buddhistischen Organisation?
Der Buddhismus ist ja breit gestreut. Also da ist schon sehr viel drinnen. Und es ist nicht so, dass der Buddhismus im Laufe seiner Geschichte nicht auch Polemiken gegenüber anderen Religionen gehabt hätte. Es gibt durchaus auch eine Tradition, die jetzt auch in der Geschichte des tibetischen Buddhismus oder des Buddhismus überhaupt andere Religionen abschätzig bewertet.
Der Religionswissenschaftler Professor Franz Winter von der Universität Graz verweist auf die Geschichte des Buddhismus. Die sei keineswegs nur von Sanftmut geprägt gewesen. Aggressive Rhetorik habe es immer wieder gegeben, auch gegen den Islam. Dennoch sei Nydals Fixierung auf den Islam auffällig.
Es gibt eine Vermutung, dass er einfach gerne aktuelle Themen aufnimmt und die halt auch dann durchaus zu Werbezwecken verwendet.
Der Religionswissenschaftler sucht nach innerbuddhistischen Erklärungen, aber er wird nicht so richtig fündig.
Wobei beim Islam-Thema ich den Eindruck habe, dass das einfach ein zutiefst persönliches Thema ist von ihm. Also das ist etwas, was er in einem Ausmaß propagiert und immer wieder auch sehr offensiv nach außen trägt, wo man den Eindruck hat, das ist wirklich bei ihm drinnen jetzt. Ob das mit dem Buddhismus überhaupt nichts zu tun hat, das ist eine schwierige Frage, die ich nicht so pauschal beantworten könnte.
Welche Strategie steckt dahinter, wenn ein buddhistischer Meister immer wieder pauschal abwertende Aussagen über Muslime macht, die er dann fast immer wieder relativiert, wenn Autoren und Blogger ihn dazu kritisieren? Für die Unterstützer der Blogger ist die Sache klar.
Ich denke, das Wichtige ist, es wurde publik gemacht, was da passiert ist. Und ich denke, das ist dann auch vordringlich, wenn kritische Stimmen eingeschüchtert werden sollen.
Ralf Sögen-Böck, Zen-Priester und ehemaliges Vorstandsmitglied im Dachverband der Deutschen Buddhistischen Union. Er verweist auf den buddhistischen Blogger und Mönch Tenzin Peljor, der ebenfalls kritisch über Nydol berichtet und die Äußerungen der Zeugin von Riedels Blog übernommen hatte. Auch Peljor bekam Post von Nydals Anwalt. Einige Buddhisten fingen nun an, für den Mönch Geld zu sammeln, damit er sich juristisch wehren kann. Peljor hat keinen Besitz, so wie es die Ordensregel vorschreibt.
Und dann gab es ein Spendenkonto, das zumindest dem besitzlosen buddhistischen Mönch Tenzin Peljor ermöglichte, sich mit Hilfe einer Anwältin vor Gericht gegen die Abmahnforderungen zu wehren, die er ja auch gar nicht hätte bezahlen können.
Trotz des gerichtlichen Vergleichs sind bei dem Mönch Anwaltskosten von mehr als 20.000 Euro entstanden. Doch die Fronten sind verhärtet. Es herrscht Funkstille. Nachdem Nydals Diamantweg aus der Deutschen Buddhistischen Union im Jahr 2019 ausgetreten war und so einem Rauswurf zuvorkam. Für Tenzin Peljor und Peter Riedel war die lange gerichtliche Auseinandersetzung zermürbend.
Sie war natürlich enorm belastend. Sie war über 4 Jahre. Sie war enorm teuer. Ich habe auch in diesen 4 Jahren dann keine Stellungnahme mehr zu diesem Prozess abgegeben, weil wir den eigenen Anwälte abgeraten haben. Das war also insgesamt eine ganz große Belastung.
Die Beklagten sind nicht an der Auseinandersetzung zerbrochen. Aber ob Nydals verlorener Prozess auch einen Eindruck auf die Anhänger des Diamantwegs machen wird, Peter Riedels Fazit klingt trotz des Erfolgs vor Gericht eher resigniert.
Die gläubigen Diamantweg-Buddhisten sind nicht mehr zu erreichen. Sie sind für einen normalen Buddhismus und für eine tolerante Welt und für ein Miteinander und eine Diskussion, eine offene Meinung, dass man Kritik äußern kann, dass man Probleme hat, um sie zu lösen, nicht mehr zu erreichen. Sie leben in einer geschlossenen Blase.
Der dänische Lama Ole Nydal ist wegen pauschal herabsetzender Äußerungen über Muslime in die Schlagzeilen gekommen. Mechtit Klein fasste zusammen. Im Februar des vergangenen Jahres hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein aufsehenerregendes Urteil gefällt. Wer sich selbst aus freien Stücken das Leben nehmen möchte, darf dabei auch die Hilfe von anderen in Anspruch nehmen. Damit erklärte das Gericht den Paragraphen 217 des Strafgesetzbuches für nichtig. Der hat bislang die sogenannte geschäftsmäßige, also wiederholte Förderung der Selbsttötung verboten. In Deutschland macht sich also jetzt kein Arzt, kein Mitglied eines Sterbehilfevereins mehr strafbar, wenn er oder sie beim Sterben hilft. Rechtlich ist die Beihilfe zum Suizid also geklärt, aber die Debatte ist nicht beendet. Das Thema spaltet zurzeit auch die evangelische Kirche in Deutschland, denn evangelische Theologen sind unterschiedlicher Ansicht darüber, wie die Kirche mit Suizidwilligen umgehen sollte. Sebastian Engelbrecht fasst die Diskussion zusammen.
Den assistierten professionellen Suizid ermöglichen. So lautet der Titel eines Artikels aus der Frankfurter Allgemeinen vom 11. Januar, der an der Spitze der EKD zu Kontroversen geführt hat. Geschrieben haben ihn der Münchner Ethiker Rainer Anselm, die praktische Theologin Isolde Karle von der Ruhr-Universität Bochum und der Präsident des Diakonischen Werks Ulrich Lilje. Im Text heißt es vorsichtiger als in der Schlagzeile, man wolle Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Einzelne in ihrer individuellen Situation professionelle Unterstützungsangebote auch für den Suizid vorfinden. Zugleich plädieren die drei gegen eine Normalisierung, also dagegen, dass der assistierte Suizid eine gesellschaftlich von Ärztinnen und Ärzten selbstverständlich erwartbare Leistung wird. Lilje verweist auf seine Erfahrungen als Seelsorger. 25 Jahre lang habe er immer wieder an den Betten von sterbenden Menschen gesessen.
Ich habe eine Dame mit Amyotropher Lateralsklerose wirklich im Endstadium in Erinnerung, die nur noch mit den Augen kommunizieren könnte, der jetzt droht, dass sie eine Atemlähmung kriegt und dass sie dann weiter beatmet werden muss. Und die dann einfach signalisiert, ich halte das nicht mehr aus, ich kann das jetzt nicht mehr, nachdem ich jahrelang mit dieser Krankheit gerungen habe, sie für mich gestaltet habe, komme ich jetzt an einen Punkt, wo ich das nicht mehr aushalte. Und das ist der Punkt, wo ich sage, Einzelfallgerechtigkeit und dieser Not des Einzelnen gerecht werden, muss auch ein Maßstab für evangelische Ethik sein.
Lilje, Karle und Anselm beziehen sich auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar vergangenen Jahres, das aus dem Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen auch das Recht auf assistierte Selbsttötung ableitet. Das Karlsruher Gericht ordnete das kollektive Recht auf Schutz des Lebens diesem Selbstbestimmungsrecht unter. Eine liberale Rechtsordnung könne gar nicht anders als dem Einzelnen das Letztentscheidungsrecht zubilligen. Alles andere liefe auf einen Bevormundungsstaat hinaus, schreiben die drei Theologen zustimmend. Die Ausnahmemöglichkeit eines assistierten Suizids wollen sie auch in den Einrichtungen der Diakonie zulassen. Denn, so Diakoniepräsident Ulrich Lilje:
Ich möchte mir nicht vom Bundesverfassungsgericht einschenken lassen, dass das jetzt in unseren Einrichtungen in aller Breite sozusagen zu genehmigen ist. Dann würde ich eben lieber für eine sehr restriktive, verantwortbare Praxis des Zulassens in bestimmten Ausnahmesituationen plädieren, die dann aber auch wirklich so gut wie möglich gesichert sind, um eben nicht eine flächendeckende Öffnung mir einfach juristisch einzuhandeln.
Die drei sprechen von einem Schutzkonzept. Ärzte und Seelsorger sollen sterbewillige Menschen beraten. Sie sollen prüfen, ob der Wunsch zu sterben auch wirklich der Wunsch des Patienten ist und nicht unter dem Druck von Angehörigen entstanden ist. Dann erscheine es möglich, einen assistierten Suizid in den eigenen Häusern anzubieten oder zumindest zuzulassen und zu begleiten. Spätestens diese Formulierung will der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland nicht mittragen. Martin Dutzmann, Bevollmächtigter des Rates beim Bund, sagt:
Das kann nicht sein, dass wir in diakonischen Einrichtungen, in kirchlichen Einrichtungen Menschen zum Tode verhelfen, sondern unsere Aufgabe ist es, zu begleiten und vor allen Dingen alles zu tun, damit aus der Ausnahme, der schrecklichen Ausnahme, dass ein Mensch seinem Leben ein Ende setzt, nicht eine Regel wird. Und das ist das, was der Rat hier anders sieht.
Der Rat der EKD hatte schon im Juni seine Position zum Thema formuliert, auf eine Anfrage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hin. Eine organisierte Sterbehilfe berge die Gefahr, hieß es da, dass es zu einer Verschiebung hin zu einer Normalisierung des Suizids kommt.
Die Befürchtung des Rates liegt darin, dass wenn Suizid nochmal in Anführungsstrichen gesellschaftsfähig wird, also durchaus eine gesellschaftlich akzeptierte Weise, sein Leben zu beenden, dass sich damit ein Druck auf Menschen, insbesondere auf leidende und sterbende Menschen, legen könnte, der dann seinerseits die Selbstbestimmung beeinträchtigt.
Selbstbestimmung gäbe es nur im Zusammenhang mit Sozialität. Weil der Mensch immer in Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen stehe, könne das Selbstbestimmungsrecht nicht absolut gesetzt werden, meint Dutzmann. In diesem Sinne legten die evangelischen Theologen Wolfgang Huber und Peter Dabrock am Montag in der FAZ nach und argumentierten, aus dem Einzelfall eines assistierten Suizids dürfe nicht die Regel abgeleitet werden. Im Gespräch rudert Ulrich Lilje dann auch zurück. Man sei erst am Anfang einer Diskussion, beteuert er, und suche gut evangelisch, wie er sagt, nach verantwortbaren Lösungen.
Sebastian Engelbrecht fasste die Debatte in der evangelischen Kirche um den assistierten Suizid zusammen. Morgen ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Bis heute ist das Schicksal von Opfern des nationalsozialistischen Regimes für Angehörige ungeklärt. Immer noch gibt es Nachkommen, die nicht wissen, was aus ihren verschleppten Familienmitgliedern geworden ist. Die Arolsen Archives, gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, helfen das Schicksal der Opfer zu klären. In den Archiven sind Millionen von Dokumenten aus der Zeit des Nationalsozialismus gelagert. Darunter zum Beispiel auch die Liste der jüdischen Zwangsarbeiter, die der Industrielle Oskar Schindler vor dem Tod rettete. Seit einiger Zeit werden die historisch wertvollen Dokumente digitalisiert, um sie für zukünftige Generationen zu erhalten. Ein Projekt, bei dem jeder mitmachen kann. Daniela Remus berichtet.
Baut mit uns ein digitales Denkmal. So steht es auf der Startseite der Arolsen Archives, dem Internationalen Zentrum zur Erforschung der NS-Verfolgung im nordhessischen Bad Arolsen. Denn mit dem Projekt Every Name Counts, jeder Name zählt, sollen Freiwillige dabei helfen, die weltgrößte Sammlung historischer Dokumente zur NS-Verfolgung zu digitalisieren, erklärt Florian Azoulay, die Direktorin des Archivs.
Wir haben in unserem Archiv sehr viele Namen auf sehr vielen Dokumenten, sind aber von uns recherchierbar, aber für die meisten einfach nicht einsehbar. Die kann man nicht direkt recherchieren. Und uns war es wichtig, dass Angehörige oder Leute aus der ganzen Welt diese Namen auffinden können.
Ob Häftlingspersonalkarten, Deportationslisten, Vermerke über Todesmärsche oder Häftlingslisten, über 26 Millionen Dokumente haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Archivs eingescannt und online gestellt. Was fehlt, ist ihre digitale Erfassung.
Also hier ist diese Seite. Da sieht man hier eben links den Scan von jetzt hier zum Beispiel einer so einer Häftlingskarte. Und hier rechts sind dann diese Felder, wo man eben am Computer eintippen soll in digitaler Form, was man hier der Karte entnehmen kann. Und dann haben wir jetzt hier das Feld für den Nachnamen zum Beispiel. Dann suche ich hier auf der Karte, ob man ihn irgendwo finden kann. Und ja, der steht da. Dann kann ich den hier eintragen.
Die Freiwilligen sowie der 23-jährige Student Simon übertragen die Daten von Häftlingskarten oder Deportationslisten in Computer, Laptop oder Smartphone. 2,5 Millionen Dokumente haben sie auf diese Weise bereits digitalisiert.
Hier hat man jetzt aber auch Glück, weil das Dokument ist ja wirklich relativ ziemlich gut leserlich. Das ist ja mit einer Schreibmaschine geschrieben. Es gab auch andere Dokumente, die waren dann handschriftlich. Da war das ziemlich schwer zu erkennen, was das heißen sollte. Aber das hier kann man jetzt ganz gut eigentlich sehen.
Crowdsourcing oder auch Crowdworking heißt dieses Vorgehen, bei dem Freiwillige mitmachen, weil Aufgaben anders nicht bewältigt werden können.
Wir haben heute über 10.000 registrierte Freiwillige, die einfach regelmäßig mitmachen. Darunter wirklich, würde ich sagen, jetzt Super-User, die so kompetent sind, so versiert sind, so gelehrt sind, dass sie uns und der Community einfach im Grunde genommen moderieren sie mit, ja, diese Community, und helfen uns wirklich mit speziellem Wissen einfach die Daten wesentlich besser aufzubereiten.
Einer dieser Super-User ist Andreas Weber. Der Berliner, von Haus aus Physiker, beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Holocaust.
Ich habe es so gemacht, ich habe sehr viel vom Smartphone aus eingegeben und habe eben einen langen Arbeitsweg, 1,5 Stunden. Und das ist prima. Man sitzt in der S-Bahn und tippt Sachen ein. Und so habe ich dann zum Beispiel auf einer Fahrt dann eben so 20 Karteikarten da eingetragen.
Bei dem Projekt geht es um zwei Ziele. Um die Digitalisierung der historischen Dokumente und um eine zeitgemäßere Form der historischen Erinnerung, so Florian Azoulay.
Uns geht es wirklich darum, jüngere Generationen so anzusprechen und sie wirklich dafür zu motivieren, an diesem digitalen Denkmal einfach mitzumachen, indem sie mit ihrem Beitrag, mit ihrem eigenen Namen sozusagen ein Zeichen setzen und die Namen von Opfern und von deren Familien einfach aufnehmen.
Gerade jetzt, wo sich antisemitische Verschwörungsideologien im Netz verbreiteten und Politiker die NS-Zeit als Vogelschiss der Geschichte abtun, sei es wichtig, so etwas zu unterstützen, meint Medizinstudent Simon.
Das fand ich eine gute Sache, weil man ja durchaus hier direkte Namen und Daten über Menschen bekommt, denen halt was Schreckliches widerfahren ist. Das fand ich einerseits sehr berührend und andererseits fand ich es aber auch ein gutes Gefühl, dass man wirklich eben mitmachen konnte und dass man danach wirklich wusste, okay, also ich habe dadurch jetzt wirklich natürlich nur sehr klein, aber doch irgendwie einen Anteil daran gehabt, dass das Andenken an diese Zeit jetzt nicht komplett verloren geht.
Das Ziel des Projekts 2025 sollen alle Namen der Verfolgten und Verschleppten aus den Arolsen Archives digitalisiert sein. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Christiane Florin hatte die Redaktion. Ich heiße Susanne Fritz. Vielen Dank fürs Zuhören.